Wir sind im Hebräerbrief, Kapitel 6, heute Morgen. Noch in denselben Versen oder in demselben Vers wie letzte Woche. Lass uns zusammen lesen, Hebräer, Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott, der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Wir haben begonnen, letzte Woche ein bisschen zurückzuschalten, ein bisschen langsamer zu machen und uns diese fundamentalen, grundlegenden Dinge des Glaubens anzusehen, von denen der Schreiber des Hebräerbriefs hier spricht. Das letzte Mal haben wir uns mit Buße befasst. Und wir haben gesagt, Buße bedeutet eigentlich drei Dinge in der Bibel, diese biblischen Worte für Buße. Das erste ist, dass es mir leid tut, dass ich eine Sünde begangen habe, dass ich Gott beleidigt habe mit meiner Sünde, dass mein Herz gebrochen ist darüber, dass ich unabhängig war von Gott. Das ist die Essenz von Sünde wahrscheinlich, Unabhängigkeit von ihm, dass ich ihm nicht geglaubt habe. Und dann das zweite Aspekt davon ist, dass wir umdenken. Ich denke um über mich, wer ich bin, über das, was ich gedacht habe oder was ich getan habe. Ich denke um, ich stimme mit Gott überein. Und sage, okay Gott, ich bin nicht selbstgerecht, ich bin nicht gut. Dein Wort sagt, wir sind Sünder. Ich bin ein Sünder. Deswegen stimmt es. Und ich bekenne das. Ich stimme damit überein. Das ist, was das Wort bekennen bedeutet. Das, was ich getan habe, ist Sünde. Ich rede mich nicht raus und ich nenne es beim Namen, das ist falsch. Das ist gegen dein Wort, gegen deine Verfassung, gegen das, was dir gefällt. Ich bekenne das und ich denke um über das, was ich getan habe. Und dann der dritte Aspekt ist umkehren. Die Richtung ändern. Also wenn ich Buße tue, dann kehre ich um. Von meiner Selbstgenügsamkeit, von meiner Selbstgerechtigkeit, von meinem Unglauben, von meiner Unabhängigkeit von Gott, von meinen sündigen Gedanken und Taten. Ich kehre um in eine Abhängigkeit von Gott. Und wir haben gesagt, es hat was mit Beziehung zu tun vor allem. Wir kehren um zu einer Person, in der Abhängigkeit von Gott, in der Unterordnung von Gott. Ich kehre um, dass ich mein Vertrauen allein auf ihn setze, auf Jesus, auf das, was er für mich getan hat. Ich kehre um auf seinen heilen Weg, auf seinen richtigen Weg, den er uns offenbart hat hier in seinem Wort und in Jesus Christus. Wir haben drei Paare hier im Hebräerbrief, die Verse 1 und 2. Und Buße ist gepaart mit Glauben. Und das ist das Zweite, was wir uns heute vornehmen wollen. Glaube, Buße ist gepaart mit Glauben. Jesus hat gepredigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das heißt, denkt um, kehrt um, wie gesagt, von eurer Selbstgerechtigkeit, von eurem Selbstvertrauen, von eurer Rebellion gegen Gott, von euren Versuchen, euch selbst zu erlösen, was von Gott zu verdienen, selbst Gott zu sein, kehrt um davon und glaubt an das Evangelium. Glaubt, vertraut auf das, was Jesus für euch getan hat. Als er ein perfektes, heiliges Leben gelebt hat, was wir nicht leben können. Und als er am Kreuz meine Schuld und deine persönliche Schuld auf sich genommen hat, sich zurechnen hat lassen und die Konsequenz dafür an unserer Stelle erlebt hat. Bezahlt hat für meine Schuld. Und dass er auferstanden ist und zu Rechten des Vaters sitzt und dass er uns ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott als Geschenk anbietet. Nicht auf der Grundlage von dem, was wir tun, sondern von dem, was er für uns getan hat. Nicht, weil wir auf uns selbst vertrauen, auf eigene Leistung, sondern weil wir auf ihn vertrauen, auf das, was er für uns getan hat. Uns mit dem identifizieren. ich tue Buße und ich glaube. Das gehört zusammen. Ich tue Buße zu etwas. Oder besser gesagt eigentlich zu jemandem. Ich kehre zurück zu Jesus und vertraue mich ihm an. Und eigentlich ist es gar nicht super kompliziert, Glaube. Wir werden später ein bisschen drüber reden, was Glaube ist. Aber eigentlich wissen wir alle, was Glaube ist. Ich denke, was wichtig ist, was ich noch hinzufügen möchte, wenn wir über Buße reden und auch über Glaube reden, ist, dass es eine andauernde Handlung ist. Oder vielleicht besser gesagt, eine andauernde Einstellung und Herzenshaltung. Nicht was Punktuelles. Nicht was zeitlich Begrenztes. Das ist was Andauerndes, was Ständiges. Wenn Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium, ist das in der Gegenwart, ist das in der Zeit, die er ausdrückt, das ist was, was andauernd sein muss, was beständig ist. Das ist ein Lebensstil, wenn man so sagen will, eine Herzenshaltung. Wir müssen ständig unseren Sinn erneuern und an Gott angleichen, an das, was er sagt, an das, was er denkt. Wir müssen ständig umkehren, wenn wir falsch liegen. Wir müssen ständig auf Jesus schauen und ihn betrachten. Zu ihm kommen, wenn wir Hilfe brauchen. Ihm vertrauen. Ständig diesen Wunsch, dieses Verlangen haben, ihn zu ehren. Ihm ähnlich zu werden mit meinem Leben. Es ist eine Herzenshaltung. Eigentlich in Buße zu leben oder im Glauben zu leben. Wir können sagen, wir sind süchtig auf Jesus. Das ist was ausdrückt, das ist eine Herzenshaltung und das ist eigentlich was natürlich ist für uns Christen. Mit ihm zu gehen, mit ihm zu leben. Es ist mir wichtig, dass wir das im Auge behalten. Buße und auch Glaube ist was Beständiges. Gerade der Hebräerbrief betont uns das. Und da ist eine Warnung drin. Erstens eine Warnung und zweitens dann eine Ermutigung. Aber erstens mal eine Warnung. Ich möchte davor warnen, auf einen Zeitpunkt in deinem Leben zu vertrauen. Nach dem Motto, ich habe mich bekehrt vor 20 Jahren, da war eine Evangelisation und da bin ich nach vorne gegangen, da habe ich Buße getan, da habe ich mich Jesus anvertraut. Ja, das ist wunderbar, dass du das getan hast. Und ich hoffe, jeder hat so einen Punkt, wo die Beziehung und das Vertrauen auf Gott begonnen hat, wo er sich entschieden hat, das Vertrauen nicht mehr auf sich selbst zu setzen, Selbstgerechtigkeit, sondern auf Jesus. Aber unser Leben, unsere Buße, unser Glaube wird nicht an einem Punkt gemessen. Ich glaube, ihr habt das irgendwann schon mal gesagt, das ist eine Langzeitmessung. Nicht so wie ein Radar. Du fährst ins Radar, du wirst geblitzt, wie mir das letzte Woche passiert ist. Eine Punktaufnahme, an dem Punkt bin ich so schnell gefahren. Nee, es ist mehr wie so eine Section Control. Die ganze Strecke, eine längere Strecke wird beobachtet. Wie bin ich gefahren? Wie bin ich unterwegs? Und es gibt Christen, die von einem Bekehrungserlebnis berichten können in ihrem Leben und berichten, aber sie leben eigentlich wie Ungläubige. Da hat sich nichts geändert. Und da ist eine große Gefahr da drin. Die bessere Frage ist, als was ist da passiert vor 20 Jahren, ist vielleicht, bist du heute ein Nachfolger? Und was ist passiert in diesen 20 Jahren? Das ist eine bessere Messung. Wie ist es heute? Ist Jesus dein Alles? Ist er das Wichtigste in deinem Leben? Willst du heute Gott ehren mit deinem Leben? Ist das dein Herz? Ist das die Richtung deines Lebens? Und wenn ja, dann darfst du dich ein Christ nennen. Ein Jesus-Nachfolger, ein Christus-Nachfolger. Und für einen wahren Christen ist es natürlich. Wir wollen mit Jesus leben, wir wollen ihm gefallen, wir wollen ihm ehren, wir wollen ihm vertrauen. Sind betrübt, wenn wir das nicht tun. Wir wollen seinen Willen tun und sind betrübt, wenn wir das nicht tun. Und gebrochen darüber. Und das ist wieder Teil von Buße. Und dann kehre ich wieder um zu ihm. Und es ist diese Herzenshaltung eigentlich mehr als ein punktuelles Ereignis. Und meine Warnung ist, wenn du dich bekehrt hast, irgendwann mal und dein Leben hat sich nicht verändert und du lebst, wie du immer schon gelebt hast und du lebst in Sünde und das ist okay für dich, dann weg dich nicht in der falschen Sicherheit. Dann machst du dir wahrscheinlich was vor. Dann bist du wahrscheinlich auf dem Weg in die Hölle. Und ich möchte wirklich so klar sagen, weil eine echte Wiedergeburt, eine Geburt durch den Geist Gottes ist eine Geburt in ein neues Leben. Glaube, Buße ist eine beständige Herzenshaltung. Heute, wenn er seine Stimme hört, hat der Schreiber des Hebräerbriefs gesagt, heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es ist ein Leben, etwas Beständiges mit Jesus. Zweite ist die Ermutigung. Weil niemand von uns ist vollkommen. Wir werden nie vollkommen sein in dieser Welt. Sollte unser Ziel sein, ist was, was wächst in unserer Gemeinschaft mit Jesus, eine Frucht, dass er uns verändert. Aber keiner von uns ist perfekt. Und wenn ich heute einen Detektiv anheuern würde, um irgendjemanden von euch so richtig in die Pfanne zu hauen, um euch auszuschalten, um euch zu zerstören, um euren Ruf in den Dreck zu ziehen, und dieser Detektiv beobachtet euch und sammelt Beweise und Fakten über euer Leben, was wäre am effektivsten? Wenn dieser Detektiv ein Fotoapparat verwenden würde, um diese Fakten festzuhalten, oder wenn er eine Filmkamera verwenden würde? Was wäre das Effektivere? Fotoapparat, oder? Ich sage euch warum. Der Detektiv beobachtet euch, bis ihr einen Fehler macht. Bis ihr missbaut, bis ihr sündigt, und in dem Moment drückt er auf den Auslöser, die Momentaufnahme. Und dann schickt er dieses Foto an die Zeitung und macht es publik und euer Ruf ist zerstört. Momentaufnahme, das ist, was der Teufel tut übrigens. Er legt den Finger auf einen Punkt und sagt, du hast gesündigt. Du bist ein Schwein. Du bist nicht wert, zu Gott zu kommen, und er verdammt dich. Die Momentaufnahme. Ein objektiveres, ein besseres Bild von deinem Leben, wie du wirklich tickst, was dich wirklich bewegt, wäre eine Filmkamera zu nehmen, so wie bei diesen Reality-Shows, und sagen wir die letzten 5 Jahre deines Lebens aufzuzeichnen. Nicht nur eine Punktaufnahme, sondern Leben zu filmen. Und hoffentlich würden wir dann sehen, dass dieser eine Ausrutscher nicht die Norm ist. Dass du hier und da mal ausgerutscht bist, aber deine Tendenz ist eigentlich, hey, dass du Jesus liebst. Dass du für ihn leben willst. Dass du seinen Willen tun willst. Du willst ihm nachfolgen, du willst ihm dienen, du willst ihm ehren. Du bist kein skrupelloser Sünder, der ein Lippenbekenntnis hat, sondern du bist ein jünger Jesu, der manchmal leider hier und da nochmal sündigt. Und dann bist du gebrochen darüber und du kehrst hoffentlich schnell um und bekennst es. Und du lebst im Buße, in Hinwendung, in Umkehr zu Gott und im Glauben an ihn. Und wenn das der Fall ist, dann lass dich nicht verdammen, sondern kannst du ermutigt sein. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Das ist ganz wichtig. Buße und Glauben ist eine andauernde Herzenshaltung. Das ist ein Lebensstil. Und ich möchte das beweisen aus der Bibel. Dass das nicht nur was ist, was ich mir aus der Nase gezogen habe. Wird betont in der Bibel. Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Wenn ihr drin bleibt, mein Wort auslebt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Johannes 15, Vers 4, kennt ihr alle. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Kolosserbrief, Kapitel 1. Euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in bösen Werken, hat er, Gott nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches, oder Jesus hat uns versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, dass der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also ihr bleibt gegründet und fest und lässt euch nicht abbringen. Johannes 2, da sagt Jesus, ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Dem Thessalonichern schreibt Paulus, also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Hebräerbrief haben wir das auch gelesen. Hebräer 3, Vers 6. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Vers 14 im Kapitel 3. Wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Hebräer 12. Nachdem er uns all diese Vorbilder im Glauben aufgezählt hat, und wir werden, wenn wir Kapitel 11, 12 kommen, nochmal ausführlicher über Glauben sprechen und uns Beispiele ansehen. Aber da heißt es, deshalb lasst nun nach uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Dann ein kurzer Sprint mit Ausdauer laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und hinschauen ist wieder in dieser Zeit. Das ist was, was wir tun. Das ist unser Lebensstil. Wir schauen auf Jesus, auf den Vollender und Anfänger des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachte den. Betrachte den. Andauernde, beständige Haltung. Betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Was können wir tun, damit wir nicht ermatten in unseren Seelen? Betrachtet Jesus. Er sagt, ihr habt den Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Noch ein oder zwei Stellen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, im Vers 42, da wird gesagt, über diejenigen, die Buße getan haben und gläubig geworden sind, war eine Riesenerweckung damals, 3000 an einem Tag. Da heißt es über sie, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und sie verharrten täglich einmütig im Tempel und brachen das Brot zu Hause, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und dann heißt der Herr aber da täglich und zu, wie die gerettet werden sollten. Seht ihr die Betonung hier in all diesen Versen? Die Bibel betont, oder legt die Betonung auf das Bleiben, auf das Verharren, auf das Festhalten, auf das Feststehen, auf das Gegründetsein. Übrigens, es ist der Vers, der auf unserem Gemeindebrief vorne draufsteht. Hier, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und das ist mehr als ein zufällig ausgewählter, netter Vers. Wir hatten diese Woche im Mitarbeitertreffen eine Diskussion über unsere Vision als Gemeinde. Und die Iris hat gesagt, ja eigentlich, hier im Gemeindebrief steht ja eine Vision, die wir haben. Und ich habe die letzten Tage da viel drüber nachgedacht. Als wir vor 13 Jahren die Gemeinde begonnen haben, haben wir bewusst gesagt, hey, das ist, was wir tun wollen. Der Vers steht nicht zufällig da. Das ist, was wir tun wollen. Das soll unser Fokus sein. Nicht, weil irgendwer einen Traum hatte oder eine Sonderoffenbarung oder irgendeine Vision, nachdem er Pizza gegessen hatte. Nee, sondern weil das unser Vorbild ist in Gottes Wort. Das ist der offenbarte Wille Gottes für uns. Wir verharren in der Lehre der Apostel. Das ist die Bibel, die wir hier haben. In der Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, Abendmahl zu feiern und in den Gebeten. Wir wollen verharren da drin. Das ist unsere Vision, wenn wir so sagen wollen. Noch ein Visionsstatement. Auf unserer Webseite, wenn ihr schon mal drauf wart, steht vorne drauf, es dreht sich alles um Jesus. Auch das ist ein Vision Statement, wenn man so sagen will. Und auch das steht nicht zufällig da. Weil das war unser Herz. Wir haben gesagt, wir wollen eine Gemeinde sein, die sich um Jesus dreht. Jesus soll das Zentrum sein von allem. Und da haben wir es wieder, es geht eigentlich um eine Person. Und versteht mich richtig, es geht um eine Person, nicht um eine Vision. Wir dürfen Vision haben, versteht mich richtig. Aber das Zentrum ist eine Person. Es dreht sich alles um Jesus. Und wenn wir drüber beten und überlegen, was ist meine Vision, ist mal gut, sich persönlich zu fragen, was ist meine Vision? Eigentlich die bessere Frage ist, was will Gott von mir? Das ist eigentlich die wahre Frage. Weil es geht um ihn, nicht um meine Vision, es geht um ihn. Gott, was willst du von mir? Und wieder hier. Das will Gott von dir. Hier ist ein Paket an Vision. Es dreht sich alles um Jesus. Ich habe da die letzten Tage wirklich viel drüber nachgedacht. Was war die Lebensvision von Paulus? Paulus hatte kein Visionsstatement, dass er gesagt hat, ich will in den nächsten Jahren, so bis ich hingerichtet werde, noch 20 neue Gemeinden gründen. Und dann bis zum Ende des Jahres 65 nach Christus will ich 3 Missionsreisen unternehmen, 20 Männer bejüngern als meine Reisebegleiter, 60.000 Euro oder was immer die damals hatten für die Gemeinde in Jerusalem sammeln, die armen Geschwister. Das war nicht seine Lebensvision. Was war seine Vision? Ihr kennt die. Philipperbrief, Kapitel 20 und Vers 21. Da sagt er, meine sehnliche Hoffnung und Erwartung ist, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, dass mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Vision. Das stimmt mit dem überein, was ich hier lese. Paulus sagt, meine Vision vor allem anderen, ich darf untergeordnete Ziele haben, versteht mich richtig, aber vor allem anderen, mein Leben, meine Lebensvision ist eine Sache, eine Person eigentlich. Das ist Jesus. Er sagt das. Heute, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht wird, in meinem Leben. Sei es durch Leben oder Sterben. Ich weiß noch nicht, was passieren wird. Da habe ich nicht große Vision. Ich bin mir nicht sicher. Aber dass jetzt, heute Jesus groß gemacht wird durch mein Leben. Meine Vision ist Jesus. Ich will jetzt, heute mit ihm leben und für ihn leben. Sei es durch mein Leben oder mein Tod, möchte ich, dass er verherrlicht wird, dass er groß gemacht wird. Und Leute, ich habe mir gedacht, das ist ein Vision Statement, wofür es sich lohnt zu leben. Das macht seinem Namen alle Ehre. Lasst uns das nicht verlieren, diese Einfachkeit. Das Leben von Paulus, der Fokus von Paulus war eine Sache: Jesus. Und dann alles, was er getan hat, das war alles Beiwerk davon. Das kam automatisch, das war ein Ausfluss von seiner Beziehung mit Jesus. Die Liebe Christi drängt mich, sagt er. Und weil das so ist, hat er ein Herz gehabt, Menschen für Jesus zu erreichen. Das war kein Trip, den ihn irgendwer einhämmern musste oder wo ihn irgendwer manipulieren musste oder überreden musste. Das kam von innen. Die Liebe Christi treibt mich. Das war ein Ausfluss aus seiner Beziehung mit ihm. Und deswegen ist er auf die Reise gegangen. Als sie zum ersten Mal losgezogen sind, was ist passiert? Die Gemeinde war nicht zusammen, um Visionen zu bekommen. Oder um die nächsten 50 Jahre zu planen. Die Gemeinde war zusammen und diente dem Herrn. Haben den Herrn angebetet, waren ausgerichtet auf Jesus. Das war der Fokus. Und während sie das getan haben, hat der Herr gesprochen und hat gesagt, jetzt sondert mir den Paulus und den Barnabas aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann sind sie losgereist. Und sie haben ein paar Städte evangelisiert und dann auf dem Weg saß ein Gelähmter. War nicht wirklich geplant, der saß da, Paulus geht vorbei, er sieht, dass er Glauben hat, hat ein Wort der Erkenntnis, er weiß in dem Moment, Gott will ihm heilen. Und er sagt, steh auf, im Namen Jesu. Und der Typ steht auf und wurde geheilt und war ein Riesentheater, riesige Aufregung. Und das Resultat davon war, dass der Paulus gesteinigt wurde am Ende. Ich glaube auch nicht, dass das seine Vision war. Gott hat ihn wieder auferweckt. Er ist ein bisschen weitergegangen, dann ist er nach Hause. Und dann später hat er auf dem Herzen gehabt, die Menschen zu besuchen, die er hier zu Jesus geführt hat. Dein Herz, mehr Menschen für Jesus zu erreichen. Und dann eigentlich, wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, ist er herumgeirrt. Versucht nach Norden zu gehen und irgendwo waren die Türen verschlossen. War krank, wahrscheinlich. Dann, während er krank da liegt, hat er eine Vision von einem Typen in Europa, in Philippi, der sagt, hey, komm hierher. Ein Schritt, der nächste Schritt, und Paulus macht diesen Schritt und trifft auf ein paar Frauen, die am Fluss sitzen, und erzählt ihnen das Evangelium. Und das ist der Anfang der Gemeinde. Und dann wird er ins Gefängnis geworfen, Gott tut ein Wunder, der Kerkermeister bekehrt sich. Was für eine Gemeinde, was für eine Gemeindegründung. Ein paar Frauen, und das war nicht die High Society damals in der jüdischen oder griechischen Welt, ein paar Frauen und Gefängniswärter und seine Familie. Das war der Anfang der Gemeinde in Philippi. Und dann reist er weiter, gründet ein paar Gemeinden in Griechenland, gibt meistens einen riesen Tumult und Paulus muss fliehen, läuft er durch Athen und er sieht einen leeren Altar. Und dann gebraucht er diesen Altar für eine Predigt, um Jesus zu verkündigen. Seine Ausrichtung war Jesus. Und er ging einfach an seine Hand und die Türen, die Jesus ihm öffnete, da ging er durch. Das war seine Lebensphilosophie, das ist, was ich hier sehe. Sein Lebenswerk war nicht das Resultat von einer großen Strategieberatung der Apostel oder von ausgeklügelten menschlichen Plan und menschlicher Weisheit. Nee, Paulus liebte Jesus und hatte ein Herz, ihn zu verkündigen. Und Jesus hat ihm eine Berufung gegeben, hat ihn zum Apostel der Nationen gemacht, also zog er los im Glauben. Und dann hat er einfach jede Tür genutzt, die Gott ihm öffnete. Und das ist so mein Deal, den ich mit Gott habe. Es tut mir leid, wenn euch das leid tut, aber ich bin jetzt keiner, der 5 Visionen am Tag hat. Mein Deal mit Gott ist, Gott, ich will für dich leben heute. Und wenn du mir eine Tür öffnest und da ist eine Gelegenheit, dann will ich die Tür sehen, dann zeig mir die und ich will durchgehen im Vertrauen auf dich. Vielleicht einfach. Aber das... Ich glaube, Paulus hat den roten Faden in seinem Leben erst gesehen, nachdem er zurückgeguckt hat. Wirklich, ich denke, er hätte die Steinigung geplant und den Deal mit den Frauen und dem Gefängniswärter und den leeren Altar und seine Rumreise hier als Gefangener. Das hätte er ganz anders organisiert. da wäre seine Vision ganz anders gewesen. Aber den roten Faden gesehen, als er zurückgeblickt hat. Und sein Leben war Gottes Werk, nicht Menschenwerk. Ich denke an Abraham. Gott hat zu Abraham gesagt, Abraham, zieh fort in das Land, das ich dir zeigen werde. Er hat nicht gesagt, hey, Abraham, geh nach Deutschland. Nee, Abraham, zieh fort. Das Land, was ich dir zeigen werde, das kommt irgendwann. Und das war Glaube. Er ist ein Vorbild im Glauben. Könnt ihr nachlesen im Hebräerbrief, Kapitel 11. Er stand auf und zog los. Nicht wissen, wo er hingeht. Aber im Vertrauen auf Gott. Ausgerichtet auf ihn. In unserer Welt, im Management, ist die Ausrichtung, die Betonung auf Zielen, auf Plänen, auf Programmen, auf Fundraising, auf Projekten, auf Mitarbeitermotivation, auf Wachstum. Und ehrlich gesagt, viele Gemeinden haben das von der Welt übernommen. Es gibt Gemeindewachstumsstrategien und Programme, 40 Tage mit Vision und die Finanzziele, die werden jeden Sonntag an den Overhead oder an den Beamer haben die wahrscheinlich, ne, wenn sie so Ziele haben, geworfen und vielleicht sogar auf der Toilette beim Pinkeln kannst du nachlesen, wie der Kontostand gerade ist und jedes Mitglied hat seinen Titel und sein Amt und wo werden wir in 5 Jahren und in 20 Jahren sein. Oh Mann, was für ein Stress. Ich sehe die Betonung und mich hat es wirklich angesprochen. Ich habe nicht geplant, darüber zu reden eigentlich, aber als ich über Glauben und über Buße nachgedacht habe, einfach Verse angesehen habe, was die Bibel sagt und gemerkt hat, dass die Betonung in der Bibel eigentlich auf Bleiben und auf Verharren und auf Festhalten und Feststehen und gegründet sein ist. Gegründet sein in Jesus, festzustehen im Glauben an ihn. Das hat zu mir gesprochen. Weil Leute, um ehrlich zu sein, die größte Gefahr in meinem Leben ist, nicht, dass ich zu wenig Vision habe, sondern dass ich Jesus aus den Augen verliere. Eigentlich ist meine Gefahr mehr, weil ich so ein Machertyp bin, ein Randklotztyp bin, meine Gefahr ist eigentlich mehr, zu viel Vision zu haben, als zu wenig. Weil ich kann mich sehr leicht in ein Ding, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, oder von mir, was Jesus mir aufs Herz gelegt hat, aber ich kann mich so in ein Projekt rein tigern und rein investieren, dass ich den Projekt leider vergesse. Und das ist eine falsche Ausrichtung. Und oft genau sind meine Projekte und meine Ziele das, was mich von ihm ablenken. Und wieder versteht es richtig. Ich hoffe, ihr versteht mein Herz dahinter. Ich will niemanden ausreden, Gott zu suchen. Gott, was willst du von mir? Aber es ist eine Gefahr drin, dass uns das Ziel oder die Vision oder was immer es ist, wichtiger wird als die Person. Und dann sind wir schon am Holzweg. Wir tun Buße zu einer Person. Wir glauben an eine Person. Wir folgen einer Person. Unsere Berufung ist eine Person, Jesus. Nicht, um es überspitzt zu sagen, nicht Leben mit Vision, sondern Leben mit Person. Nachfolgen einer Person, Jesus. Und es Tag für Tag dem folgen, was er mir gesagt hat. Und was er von mir will, was er offenbart hat. Gott sei Dank, wir haben einen Gott, der nicht schweigt, sondern der redet. Und wenn du aufstehst jeden Tag und sagst, Gott, ich will das tun, was du mir sagst in deinem Wort, dann ist es gut. Und dann wird Jesus dich führen durch diesen Tag. Und wie gesagt, versteh das bitte wirklich. Ich sage nicht, dass wir nicht Organisation brauchen. Wir brauchen wahrscheinlich mehr. Ich glaube nicht, dass das unsere Schwäche ist, dass wir überorganisiert sind. Es ist nicht schlecht, dass wir Ziele haben. Aber Jakobus sagt uns, ja, sagt, so Gott will, werden wir das oder das tun. So Gott will. Und wir müssen aufpassen, dass unsere Ziele nicht zu klein sind, dass unsere Vision nicht zu klein ist.
Nämlich, dass unsere Vision ist, dass die Gemeinde wächst. Oder dass wir neue Mitarbeiter gewinnen. Oder unsere Vision ist ein neues Gebäude. Oder eine neue Bibelstunde dort oder da. Hier, das sind bestenfalls Unterziele. Heute weiß ich, das ist, was Gott von mir will. Aber weiß ich, was Gott morgen von mir will? Was ist, wenn Gottes Wille für unsere Gemeinde Verfolgung ist und dass wir zerstreut werden alle? Wie es mit der Gemeinde in Jerusalem getan hat. Könnten wir das annehmen aus seiner Hand? Wenn wir sagen, unsere Vision ist, dass die Gemeinde wächst, oder unsere Vision ist, dass wir ein neues Gebäude finden. Wie gesagt, als Unterziel ist es gut, als treibende Kraft in unserem Leben ist das viel zu wenig. Weil wenn wir das sagen, sagen wir eigentlich, unser Ziel oder unser Fokus ist die Gemeinde. Oder sind die Menschen. Oder ist das Gebäude. Oder ist das Projekt und nicht Jesus. Und meine Sorge für mich selber, ich bin ganz offen, für mich selber ist, dass wir uns in menschlichen, fleischlichen Anstrengungen und Ideen verrennen, in unseren menschlichen Wünschen. Ziel der ersten Gemeinde war nicht zu wachsen. Die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht darüber. Das ist das Komische an unseren modernen, heutigen Gemeinden, dass Gemeindewachstum so ein Riesending ist. Kann man Seminare besuchen und studieren und es gibt Gemeindewachstumsexperten und Strategien und was weiß ich alles. Die frühe Gemeinde hat da überhaupt nicht nachgedacht. Das war es nicht. Ihr Ziel war zu verharren in Jesus und in dem, was er uns aufgetragen hat. Das ist gut, das ist eine gute Vision. Ich habe mir gedacht, das, was hier auf unserem Gemeindebrief draufsteht, das ist gar nicht schlecht. Das ist gut. Die erste Gemeinde verharrte in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Sie verharrten täglich einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und wisst ihr, was dann steht? Der Herr tat täglich die hinzu, die gerettet werden sollten. Halleluja! Das ist ein Gemeindewachstumsprogramm, mit dem ich leben kann. Was mich nicht stresst, was mich nicht fertig macht, was mich nicht ausbrennt. Wir verharren in dem, was die Gemeinde immer schon gemacht hat. Und vertrauen auf den Herrn. Und der Herr wird die Gemeinde bauen. Das ist so wunderbar befreiend. Ich singe Halleluja, wenn ich es lese. Für mich als Pastor, mir fällt ein Stein vom Herzen. Der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Die frühe Gemeinde, die frühen Apostel waren Christuszentriert. Nicht wachstumszentriert oder gemeindezentriert oder projektzentriert, visionsorientiert. Auch nicht wirklich eine ausgefeilte Organisation. Bisschen schon, das ist auch nötig. Aber nur so viel wie nötig. Aber sie taten Gottes Willen. Sie taten genau das, was sie tun sollten. Sie waren nicht inaktiv. Warum? Eben genau deswegen, weil sie auf Jesus ausgerichtet waren. Und das Haupt hat die Glieder dirigiert und gelenkt. Mann, wenn ich mit meinen Predigten, mit dem, was ich hier tue, erreichen kann, dass ihr auf Jesus schaut. Das ist es. Muss ich mir keine Sorgen machen, ob wir sonst noch Visionen haben oder nicht. Weil ich weiß, wenn ihr auf Jesus schaut, jeder Einzelne wird Gott euch, Jesus das Haupt, euch an den Platz stellen und euch persönlich führen. Ich möchte uns alle herausfordern, Vision zu haben heute Morgen. Die größte Vision, die es gibt. Jesus. Und ist es nicht das, was der Schreiber des Hebräerbriefs uns versucht zu vermitteln? Schon die ganze Zeit? dass Jesus der Größte ist, dass Jesus der Beste ist. Und er hat gesagt hier im Hebräer 3, Vers 1, daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriesters unseres Bekenntnisses Jesus. Das ist wieder in der fortwährenden, gegenwärtigen Zeit. Das ist, was wir tun sollen. Betrachtet Jesus. Paulus hat es im Philipperbrief so formuliert, ich achte alles, was ich bin und alles, was ich getan habe, als Dreck, um ihn zu gewinnen und um ihn zu kennen. Und ich bin von ihm ergriffen und ich jage auf das Ziel zu der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Dazu will ich uns herausfordern, heute Morgen, heute auf Jesus zu schauen, heute sein Wort vor Augen zu haben, ihm gehorsam zu sein, ihn zu ehren. Und dann wird der Herr euch führen und der Herr wird euch gebrauchen. Wir suchen ihn, nicht eine Vision. Und wenn wir ihn suchen, dann werden wir die rechte Vision zur rechten Zeit haben. Das ist, was ich in der Bibel lese. Das ist, was ich in der Apostelgeschichte sehe. Und ich möchte, dass wir das vor allem vor Auge behalten. Vor allem, wenn vielleicht in nächster Zeit einzelne Menschen aus unserer Gemeinde hier nach vorne kommen werden und erzählen werden über das, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Über ihre Vision, wenn wir so sagen wollen. Mein Job als Pastor ist, uns auf ihn auszurichten. Euer Job als Eltern ist, eure Kinder auf ihn auszurichten. Sie Jesus sehen, dass sie ihn in jeder Situation sehen, dass sie mit ihm rechnen. Das ist, worum es geht. Und wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, dann muss ich mir über vieles andere keine Sorgen mehr machen. Ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel. Dann muss ich nicht manipulieren und Druck ausüben und damit das Ding am Laufen bleibt. Wichtig ist, dass wir alle ihn vor Augen haben. Und wenn du ihn vor Augen hast, dann wird alles seinen Platz bekommen. Dann kannst du nicht untätig bleiben als Christ. Die Liebe Christi treibt mich. Dann musst du dienen. Das ist gar keine andere Wahl. Das ist, was mich drängt. Dann wirst du ein Herz haben, für die Verlorenen und Menschen zu Jesus zu führen. Das wird automatisch passieren. Jesus, das ist so wichtig. Wollt ihr meine Vision als Pastor hören? Auch das habe ich mir überlegt. Was ist denn meine persönliche Vision? Was will Gott von mir? Und die Antwort, die ich gefunden habe, ist das, was Paulus sagt. 2. Korinther, Vers 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das war seine Vision als Pastor, das soll meine Vision als Pastor sein. Euch als reine Braut Christi vor ihn zu stellen. Das ist das Ziel, oder? Euch auf Jesus hinzuweisen und mich selber, weil ich brauche es genauso wie jeder andere. Dass ihr und dass ich, dass wir Menschen sind, die verliebt sind in Jesus, die ihn genießen, die gerne mit ihm zusammen sind, die ihm folgen, die begeistert sind, ihm zu dienen, ihn zu ehren, ihm zu gehorchen, die begeistert sind, an seinem Reich mitzubauen, die nicht zufrieden sind, selbstsüchtig für sich zu leben, als Konsumenten in der Gemeinde rumzusitzen und Stühle zu wärmen, nicht, sondern die aktiv sind in der Nachfolge Jesu, im Dienst für Jesus und für andere. Meine Vision ist, damit ihr und damit ich, damit wir reife Christen werden. Wieder nicht für uns selbst, sondern für Jesus. Darum geht's doch. Eine Sache, Jesus. Und ich finde es interessant, wir haben uns bei unserer Pastorenkonferenz mal drüber gehalten. Da sitzen wir immer so im Kreis am Nachmittag und unterhalten uns über verschiedene Themen. Und da ging es auch mal über das Thema Vision. Und Brian Broderson, der Schwiegersohn von Chuck Smith, der die erste Calvary Chapel gegründet hat, wenn wir so sagen wollen, hat gesagt, ja, Pastor Chuck, der hatte eigentlich nie Vision. Vielleicht eine, sehr einfach. Er hat gesagt, mein Herz ist, die Bestgeliebten und die bestgelehrten oder bestgenährten Schafe in unserer Stadt zu haben. Das war's. Ich glaube, seine Stärke war dieses Verharren. Dieses Verharren in dem, was wirklich wesentlich ist. Und als die verschiedensten Gemeinden schamweise auf irgendwelche Wellen aufgesprungen ist, hey, das ist das neue Ding, was der Heilige Geist tut und hier und dort und das und das, ist der Pastor Chuck beharrlich bei den Dingen geblieben. Beharrlich bei Gottes Wort. Christus zentriert. Und er hat eine Gemeinde von, weiß nicht, über 10.000 Leuten. Was immer, aber das ist gar nicht wichtig. Er hat die Vision behalten, er hat das Zentrum behalten und das ist Jesus. Und das hat seine Chapel bewahrt, auf irgendwelche verrückten Dinge da aufzuspringen und wirklich peinliche Dinge zu tun, was den Namen Jesu nicht unbedingt geehrt hat. Diese Wellen und Aktivitäten, auf die Gemeinden da alle aufgesprungen sind. Nee, lasst uns hier beim Fundament bleiben. Wenn ihr Jesus kennt und wenn ihr Jesus liebt, dann werdet ihr automatisch von ihm erzählen. Nehmt ihn an und ihn ehren. Und ein Leben führen, das ein Licht ist für die Menschen. Und wisst ihr was? Licht zieht die Motten an. Das ist auch so ein Spruch von Pastor Chuck. Gesunde Schafe werden neue Schafe zeugen. Das passiert ganz automatisch. Wenn wir Licht sind, wir auf Jesus ausgerichtet sind, Licht sind, wird die Gemeinde automatisch wachsen. Das ist ein Nebenprodukt. Und nicht nur quantitativ, sondern qualitativ werden wachsen zur geistigen Reife. Und ich habe die Furcht, dass wir Christen dazu tendieren, unseren Mangel an Leidenschaft für Jesus zu ersetzen durch menschliche Tricks und durch fleischliche Aktivität. Das ist die Gefahr, die ich in meinem Leben sehe, ganz ehrlich. Und zwar die Angst, die Sorge, die der Paulus hat. Im 2. Korinther 11 schreibt er weiter: Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Oder wem das zu kompliziert ist, ich lese euch vor aus der Neuen Lebenübersetzung. Ich habe Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und schlichten Hingabe an Christus abbringen, so wie Eva von der Schlange getäuscht wurde. Also betrachtet Jesus. Betrachtet Jesus. Jetzt könnt vielleicht wer sagen, hey, du wolltest doch eigentlich über Glauben predigen heute. Und ich sage, das tue ich die ganze Zeit. Weil betrachtet Jesus, das ist die kürzeste Zusammenfassung von dem, was Glauben ist, eigentlich. Ich finde es interessant, in der Bibel ist schauen oder betrachten, das wird als Bild verwendet für Glauben. Und es ist beides irgendwie intuitiv oder es ist irgendwie schwer, das mit Worten zu definieren und zu beschreiben. Ich meine, jeder, der Augen hat, funktionierende Augen, weiß, was schauen bedeutet oder betrachten bedeutet. Und jeder, der glaubt, weiß, was Glauben bedeutet. Es ist schwer, es vielleicht sogar exakt zu definieren, aber jeder weiß es. Intuitiv. Jeder tut es. Es ist überhaupt nicht super kompliziert. 4. Mose 21, ich fasse es kurz zusammen. Diese Begebenheit, wo das Volk Israel wieder mal rebellisch war und Gott hat sie gezüchtigt und feurige Schlangen, Giftschlangen in das Lager und wer gebissen wurde, der ist gestorben und Mose hat zu Gott ausgeschrien um Hilfe und Gott hat gesagt, mach eine Schlange an ein Kreuz, Schlange aus Brose, Brose, Metall, das für Gericht steht, auf ein Kreuz, Schlange, Bild für Sünde, unsere Sünde ist am Kreuz gerichtet, ja, dieses Bild. Und Mose hat gesagt, wer auf diese Schlange schaut, der wird geheilt werden und nicht sterben. Jesus greift dieses Bild auf in Johannes 3, als er mit Nikodemus über von Neuem geboren redet und eigentlich darüber redet, was Glauben ausmacht. Und er sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Seht ihr, jetzt steht plötzlich hier Glauben statt Schauen. Mose hat gesagt, wer auf es schaut, wird gerettet werden. Hier ist es, der an ihn glaubt, wird ewiges Leben haben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Leute dort in der Wüste, die im Sterben waren, mussten sagen, ich vertraue nicht auf Ärzte, ich vertraue nicht auf mein Immunsystem, ich vertraue nicht auf Medikamente, ich vertraue auf das, was Gott mir offenbart hat. Ich schaue auf die Schlange am Kreuz. Ich schaue auf Gottes Verheißung, darauf vertraue ich. Und genauso ist es mit unserer Erlösung. Ich vertraue nicht auf meine eigenen Werke, auf meine eigenen Gebete, nicht mal auf meinen eigenen Glauben. Das ist auch so eine Welle in der Gemeinde, Glauben an Glauben. Oh, und wenn du großen Glauben hast, dann kannst du Dinge in Existenz glauben. Jesus, der Selbstbedienungsladen. Völlig fehlgeleitet. Glauben an Glauben. Wir glauben an eine Person, an Jesus, an das, was er für uns getan hat. Und ganz kurz zum Abschluss so ein paar Punkte, was Glauben ist. Wie gesagt, es fällt schwer, das sowieso zu definieren. Ein paar Punkte, was die Bibel sagt. Ist nicht super strukturiert hier. Aber Glaube ist nicht nur intellektuell. Es ist ein Anvertrauen. Das beste Beispiel ist das Beispiel von einem Rettungsring. Du gebrauchst es ständig, weil mir nichts Besseres einfällt. Aber du bist am Absaufen im offenen Meer und jemand, das Rettungsteam kommt mit einem Hubschrauber zu dir hingeflogen und wirft dir einen Rettungsring am Seil zu dir ins Wasser. Was machst du? Ich hoffe, du ergreifst den Rettungsring. Lass vielleicht dein Schlauchboot oder das Holzstück, an das du dich verzweifelt anklammerst, los, ja, dein eigenes Ding, das, was du hast, und ergreifst diesen Rettungsring, der dazugeworfen ist. Und es ist nicht nur intellektuell, zu sagen, ich glaube, dass es sowas wie Rettungsringe gibt. Oder ich glaube sogar zu sagen, ich glaube, dass die, die den Rettungsring ergreifen, gerettet werden. Das langt nicht. Nee, du musst das selber ergreifen. Und genauso ist es mit Jesus. Er ist der Rettungsring, den Gott dir zuwirft. Du musst dich ihm anvertrauen. Du musst alle eigene Werke, wie wir gelesen haben, die Buße von toten Werken, das musst du loslassen und an ihn glauben. Und dann wird uns im Hebräerbrief 11 gesagt, im Vers 1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also Glaube ist nicht nur eine Meinung. Hey, ich glaube das, du glaubst das. Glaube ist eine feste Überzeugung. Das ist das, was Gott sagt und das, was er für mich getan hat, das ist für mich so real, wie das, was ich mit meinen Augen sehen kann. Manchmal hören wir diesen Spruch, Glaube heißt nichts wissen. Oder nicht wissen. Das ist Blödsinn. Glaube ist die Voraussetzung für Wissen. Seid euch dessen bewusst, dass das meiste, was wir glauben, dass wir das nicht gesehen haben? Und die meisten Dinge, die wir wissen, wissen wir, weil wir es glauben? Zum Beispiel Atome. Wer von euch hat schon mal Atome gesehen? Wir glauben an Atome, oder? Wir wissen, dass es sie gibt, weil wir daran glauben. Wir haben irgendwann mal beschlossen, wir vertrauen jemandem, der uns darüber erzählt hat. Wahrscheinlich ohne groß nachzuprüfen. Glaube ist natürlich für uns. Wir glauben, dass Südafrika existiert, obwohl wir es noch nie gesehen haben. Wir waren noch nie dort. Aber wir glauben es. Weil wir es im Fernsehen sehen. Vielleicht glauben wir den Medien. Aber wir glauben es. Wir glauben an Napoleon, obwohl wir ihn nie getroffen haben und nie treffen werden. Irgendjemand hat uns berichtet von Napoleon und wir haben beschlossen, dem Vertrauen zu schenken. Das ist, was Glauben bedeutet. Wenn du im Flugzeug sitzt, vertraust du, glaubst du an den Piloten, dass er es gut mit dir meint, dass er kein Kamikaze-Pilot ist. Wir vertrauen ständig. Ein Mensch kann dich nicht glauben. Und das meiste, was wir wissen, wissen wir aus Glauben. Das ist die Grundlage von Wissen, die Voraussetzung. Und so, wenn wir sagen, wir glauben an Gott, dann glauben wir Gott nicht in Existenz. Ah ja, wenn du an ihn glaubst, dann gibt es ihn für dich, so in die Richtung. Das ist Blödsinn. Nee, wenn wir glauben, dann schauen wir auf jemanden, das ist ein gutes Bild, dann schauen wir auf jemanden, der wirklich existiert. Und wir entscheiden uns, ihm zu vertrauen. Unser Glaube definiert nicht die Existenz Gottes. Gott ist Gott und Gott ist real und Gott ist da, ob du an ihn glaubst oder nicht. Ist völlig unabhängig von dir. Dein Glaube definiert die Beziehung zu Gott. Noch ein Gedanke. Ich schmeiß einfach so ein paar Gedanken auf euch und dann könnt ihr völlig verwirrt sein und erschöpft sein oder hoffentlich was damit anfangen. Jakobus sagt uns, Glaube ohne Werke ist tot. Also Glaube ist nicht nur eine intellektuelle, passive Zustimmung von etwas, sondern ein aktives Handeln nach dieser Überzeugung, die ich habe. Also wie gesagt, du musst den Rettungsring ergreifen. Das ist nicht etwas Theoretisches. Also Glaube ohne Werke ist tot. Das ist auch so ein Test, den wir haben. Im Hebräer 5 haben wir schon gesehen, dass Glaube gleich Gehorchen ist. Wie gesagt, es geht um eine Beziehung. Um eine Herrschaftsbeziehung eigentlich. Ich trete ein in eine Herrschaftsbeziehung zu Jesus Christus. Es ist eine Hingabe. Glaube ist eine Hingabe. Und Vertrauen, Glauben drückt sich aus in Gehorchen. Zum Beispiel, wenn du als Kind in irgendeinem Baum oben sitzt und nicht mehr runter kannst und der Papa sagt, spring, ich fange dich auf, dann musst du gehorchen. Sonst glaubst du dem Papa eigentlich nicht wirklich, ne? Sonst vertraust du nicht wirklich, dass er es gut mit dir meint oder dass er das tun wird, was er dir sagt. Wenn du wirklich glaubst, dass der Papa dich auffängt, dann springst du. Wenn du nicht springst, ist es ein Statement, dass du ihm eigentlich nicht glaubst. Seinem Charakter nicht glaubst. Genauso ist es mit Gott. Hier, Gott spricht. Was machst du damit? Glauben ist gehorchen. Ich glaube, dass das, was du mir sagst, Gott, das Beste für mein Leben ist und dass das das Richtige ist. Und deswegen will ich es tun. Ich glaube dir. 1. Petrus 1, Vers 21. Euer Glaube und eure Hoffnung ist auf Gott gerichtet. Glaube hat ein Objekt. In dem Fall die Person Gottes. Und Glaube ist nur so gut, wie das Objekt deines Glaubens ist. Du kannst sagen, ich glaube, dass der Stuhl mich trägt, auf dem ich mich niedergesetzt habe. Wenn er glaubwürdig ist, vertrauenswürdig ist, wird er dich tragen. Wenn nicht, wird er dich nicht tragen und er wird zerkrachen und du wirst am Boden liegen. Es hat nichts mit deinem Glauben zu tun, eigentlich, mit der Größe deines Glaubens. Vielleicht mit deinem Gewicht, aber nicht mit deinem Glauben. Sondern mit der Vertrauenswürdigkeit dieses Stuhls. Und unser Gott ist vertrauenswürdig. Er ist glaubwürdig. Das hat er uns bewiesen. Durch eine ganze lange Geschichte. Und er ist 100% vertrauenswürdig. Er ist der vertrauenswürdigste in dieser Welt. Mehr vertrauenswürdig als du selbst, als dein Pastor auf jeden Fall, als dein Bankkonto, dein Geld, dein Mann, deine Frau, was immer. Auf ihn kannst du dich 100% verlassen. Er ist der Einzige, dem du 100% vertrauen kannst. Und wenn du sagst, ich glaube an Gott, sagst du eigentlich, ich vertraue ihm. Ich halte ihn für glaubwürdig. Und deswegen ist für unsere Beziehung mit Gott Glauben so wichtig. Glaube ist Gott wichtig. Eigentlich fast das Einzige, was ihm wirklich wichtig ist, ist Glaube. Im Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also ich entscheide mich, ihm und dem, was er sagt, zu vertrauen und wenn ich das tue, dann handle ich auch danach. Weil Vertrauen drückt sich aus in Gehorsam, wie gesagt, Ungehorsam drückt eigentlich aus, dass ich ihm nicht glaube, dass ich an seinem Charakter zweifle. Glaube ist eine Entscheidung, etwas oder jemandem zu vertrauen, oder dein Vertrauen, dein Glauben, den du schon hast, auf das Objekt deines Glaubens zu richten. Also ich schaue auf Gott. Ich vertraue auf ihn. Wenn ich sage, ich schaue auf Gott, heißt das auch, ich erwarte Hilfe von ihm, oder? Nicht von wem anderen, von ihm. Ich schaue auf Gott, ich erwarte, dass er zu seinem Wort steht. Genauso können wir statt Gott auf unsere Umstände schauen. Auf uns selbst schauen. Auf die Eltern schauen. Auf den Seelsorger schauen. Das heißt, wir vertrauen auf diese Person, diese Dinge, auf uns selbst vielleicht. Auf Gott schauen, Gott vertrauen heißt auch von ihm abhängig zu sein, uns von ihm abhängig zu machen. Das gilt für unsere Erlösung, wie wir gesagt haben, und auch in jeder anderen Situation. Und das fordert uns heraus, oder? Das fordert unseren Stolz, und unsere Unabhängigkeit heraus. Und deswegen hasst unser Fleisch Glauben und das Glauben zu leben. Wir wollen sehen, wir wollen schauen. Und deswegen wollen so viele Christen die Vision haben für ihr ganzes Leben am besten und Gottes Plan für mein Leben. Das wird nie passieren. Gottes Plan für dein Leben ist Jesus. Jeden Tag betrachtet Jesus. Und dann, während du das tust, wird er dir konkret machen, was er heute von dir will. So läuft es. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich glaube, dass Gott mich versorgen wird, er hat es verheißen und ich glaube ihm, das heißt, ich mache mich von ihm abhängig. Wenn ich sage, ich glaube, dass Gott mich retten wird oder Jesus mich retten wird aus meiner Schuld, dann mache ich mich von ihm abhängig. Dann muss ich meine Selbstgerechtigkeit loslassen und ich mache mich von ihm abhängig. Ich hänge mich an ihn. Auf Gott schauen, Gott glauben in jeder Situation. Auf Gott schauen ist Glauben. Auf mich selbst schauen, auf mich selbst vertrauen ist Unglauben. Und wisst ihr, was die Konsequenz von Unglauben ist? Manipulation. Manipulieren heißt eigentlich so viel wie manuell, ja, die Dinge in meine Hand nehmen, selbst in die Hand nehmen. Und das ist das Gegenteil von Glauben. Das ist auch ein Zeichen, wie ihr erkennen könnt, wie euer Glaube steht. Wenn wir aufhören, auf Gott zu vertrauen, dann fangen wir an zu manipulieren. Kann man in vielen Gemeinden beobachten. Manipulation, Druck auf Leute ausgeübt. Im Prinzip, weil ich als Pastor nicht mehr darauf vertraue, dass Gott zu euch persönlich sprechen kann und euch berufen kann, dass er den Leib dirigieren kann. Und das ist hässlich, wenn das passiert. Deswegen mein Herz ist, ich glaube, meine Berufung ist auch auf Jesus auszurichten, nicht euch zu manipulieren. Das ist meine Vision. Glaubst du, dass Gott deine Frau oder deinen Mann verändern kann? Oder denkst du, du musst ihn manipulieren? Seht ihr, spürt ihr? Glaubst du, dass Gott Könige oder Manager einsetzt von mir, so wie David das getan hat? Er hat Gott vertraut, dass er ihn zu seiner Zeit auf den Thron setzt, so wie er es verheißen hat. Oder denkst du, du musst das selbst in die Hand nehmen? Du musst selbst manipulieren, diese Position zu kriegen, Ellbogentechnik, kannst du auf jeden Bereich deines Lebens anwenden. Wenn du aufhörst zu glauben, fängst du an zu manipulieren, manuell zu werden, die Dinge in deine eigene Hand zu nehmen. Im Glauben zu leben heißt auch, Gott in jeder Situation zu sehen. Wie wir auf Probleme reagieren in unserem Leben, zeigt uns, ob wir auf Gott schauen oder nicht. Wenn wir zornig werden und frustriert werden, dann offenbart uns das, dass wir nicht auf Gott schauen, sondern auf uns selbst und auf die Umstände. Glaube ist Gott wichtig. Ich glaube deswegen, Gott prüft vor allem unseren Glauben. Den will er läutern, sagt uns die Bibel. Wenn Gott dich in eine herausfordernde Situation bringt, dann testet er nicht deine Geduld. Er testet deinen Glauben. Wirst du Gott sehen in der Situation? Wirst du auf ihn schauen? Dass er drin ist? Dass er fähig ist, dich zu stärken, dich durchzutragen? Dass es in seiner Hand ist? Wirst du ihm glauben oder wirst du ihm nicht glauben? Fängst du wieder an zu manipulieren? Was ist das Maß für unseren Glauben? Letzter Punkt, jetzt wirklich, versprech's. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Punkt. Eben weil es so viele Leute da draußen gibt, die Glauben an Glauben praktizieren und einen riesen Trara drum machen über die Größe oder nicht Größe deines Glaubens. Was ist das Maß für unseren Glauben? Was würdet ihr sagen? Denkt an all das, worüber wir heute gesprochen haben. Ausdauer, Beharren, feststehen. Das Maß für unseren Glauben ist Beständigkeit oder Häufigkeit, wenn wir sagen wollen. Ne? Glaube ist nicht ein Ding, dass ich sagen kann, ich habe 5 Kilo Glauben, du hast 20 Kilo Glauben. Sondern Beständigkeit. Ein kleiner Glaube vertraut Gott nur manchmal oder nur in bestimmten Situationen. Ein großer Glaube vertraut Gott immer. Also du musst deinen Glauben nicht irgendwie vergrößern. Du musst nur beständiger werden in deinem Schauen auf Gott, in deinem Vertrauen auf Gott. Einfach Tag für Tag auf Gott schauen. Er ist der Größte. Und dann alle Situationen in seinem Licht sehen. Glaube ist nicht kompliziert. Mich ermutigt es, mich beruhigt es. Großer Glaube ist dasselbe wie kleiner Glaube. Im Prinzip, oder? Nur, dass er beständig ist. Das ist der Unterschied. Und das hilft mir, das gibt mir Hoffnung. Weil ich weiß, ich Kleingläubiger, ich kann zu jemandem werden, der einen großen Glauben hat, einfach wenn ich Tag für Tag das weitermache, was ich schon tue. Also wir müssen nicht irgendwie großen Glauben produzieren. Jesus sagt, wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, den Glauben anwenden, den ihr habt. Beständig. Beständiger Glaube, beständiger werden, beständiger auf ihn schauen. Das ist ein großer Glaube. Ganz letzter Punkt. Wie kann ich meinen Glauben stärken? Die Bibel sagt uns, der Glaube kommt aus dem Wort, aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Es ist schwer, jemandem zu vertrauen oder jemandem zu glauben, den du nicht kennst, oder? Aber je besser du Jesus kennenlernst aus seinem Wort und aus deiner persönlichen Erfahrung, desto mehr wirst du ihm vertrauen. Und desto größer ist dein Glaube, weil desto beständiger wirst du ihm vertrauen. Also, kurzer Punkt für eine lange Predigt. Betrachtet Jesus. Er ist der Urheber und der Vollender unseres Glaubens. Betrachtet Jesus. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du vertrauenswürdig bist. Absolut, 100%. Und Herr, lehr uns im Glauben zu leben, nicht im Schauen, sondern im Glauben, im Schauen auf dich eigentlich. Die Frage ist ja, worauf schauen wir? Nicht, ob wir schauen oder nicht schauen. Jeder hat Glauben. Frage ist nur, woran? Hilf uns, auf dich zu schauen in jeder Situation unseres Lebens. Und hilf uns, dich zum Zentrum zu machen unseres Lebens und unserer Gemeinde, Herr, dass wir bei allem suchen und beten und ausstrecken nach Führung von dir, dass wir nicht dich dabei vergessen und die Balance verlieren und unausgewogen werden, sondern dass wir Christus-zentriert bleiben. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du verheißen hast, dass du uns nie verlassen wirst. Und ich bitte dich, stärke unseren Glauben. Lehr uns, dir zu vertrauen. Jede Minute, jeden Tag, für jede einzelne Situation. Auf dich zu schauen und nicht auf uns selbst. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen.